Captain's Cast. Gespräche mit dem Bundesvorstand der Piratenpartei.
Hallo allerseits, willkommen beim Captain's Cast. Mein Name ist Holger Burbach. Ich rede heute wieder mit Klaus Polkert, Beisitzer im Bundesvorstand. Hallo Klaus.
Guten Abend.
Schön, dass das noch geklappt hat, so kurz vor dem Bundesparteitag. Unsere Captain's Casts sind ein bisschen weniger geworden in der letzten Zeit, aber es ist ja auch immer alles nur Freizeit. Und gut, schauen wir mal. Ja, wie ist denn das letzte Gespräch war am 1.5.2013, schon etwas länger her. Wie ist es dir so ergangen seitdem?
Ja, es war immer noch genauso spannend und abwechslungsreich wie das Jahr vorher. Also wir haben ein großer Schwerpunkt, der sich geändert hat, ist, dass ich ziemlich viel mit diesem Rechtskram zu tun habe, mit dem Justizariat. Das heißt, so von so kleinen Anfragen, die ich da wegdelegieren konnte, von wo ein Schulbuchverlag das Parteilogo irgendwo abdrucken wollte, bis hin zu, ja, wir haben ein paar Ausschlussverfahren angeleitet oder angeschoben. Es gab ein paar Abmahnungen gegen uns und das war alles ziemlich aufwendig, sodass das eigentlich mein neben den Parteitagssachen der Hauptschwerpunkt war im letzten Viertel bis halben Jahr.
Hattest du jetzt noch was mit Bundesparteitagsvorbereitung zu tun?
Ja, das ist jetzt neben dem Rechtskram das aktuell aufwendigste. Klar, der ist ja über in 3 Tagen.
Ja.
Also dass die Teams arbeiten dort ziemlich selbstständig, gerade was die organisatorische Seite angeht, also Hallenmiete, Security und so weiter, da muss ich eigentlich gar nicht eingreifen, sondern werde informiert, wenn irgendwas ist und muss bei 2, 3 Sachen vielleicht mal muss ich eine Entscheidung treffen. Aber
ich erinnere mich, du hattest, das ist so organisiert, der Florenz macht die Arbeit und du hast du guckst drauf, was er macht oder so ungefähr.
Das klingt jetzt irgendwie nicht so sexy, aber das trifft aber ziemlich gut, doch, ja.
Gut, dann haben wir da noch Liquid Feedback? Gibt es da was Neues?
Ja, das gibt es noch. Also ich weiß, ich kenne jetzt unseren letzten Stand nicht. Der aktuelle Stand ist, dass wir Einladungen und Ersatzschlüssel und sowas jetzt automatisch verschicken. Also einmal, zweimal im Monat werden die automatisch verschickt. Wenn man einen Schlüssel verloren hat und einen neuen möchte, muss der Mitgliedsverwalter nur noch einen Haken setzen in der Mitgliedsdatenbank und dann gibt es beim nächsten Lauf auch automatischen Schlüssel. Wir haben die Sperren umgestellt, das heißt, es gibt nicht mehr eine Liste von zu sperrten Accounts, die man hin und her schickt, sondern wir schicken einfach nur noch alle gültigen Accounts über die Clearingstelle zu den Admins und die aktiviert und deaktiviert entsprechend dann die Accounts im Liquid Feedback. Das ist so ein Punkt, den muss der nächste Bufo noch ein bisschen sagen wir, verfeinern. Da gibt es noch keine Evolution von den Prozessen, wie gut das läuft. Das haben wir jetzt so seit einem Vierteljahr am Laufen. Das ist so die letzte Sache, die ich da noch eingeführt habe. Ja, Liquid Feedback 2.0 gibt es ja schon länger. Und was es leider nicht gibt oder jetzt in dieser Amtszeit nicht mehr geben wird, ist diese saftige Kumquat, also diese Oberfläche, die innerhalb der Partei entwickelt wurde. Das liegt aber nicht an den Leuten, die das gebaut haben, sondern das liegt in dem Fall an Liquid Feedback selbst, weil die Programmierschnittstelle, die es geben sollte und die es gibt, die wird im Moment nicht weiterentwickelt oder ist im Moment nicht auf einem Stand, auf dem die API komplett drauf aufbauen kann, sodass es bei der Read-Only-Demo, die es gibt, im Moment bleibt und da muss dann gucken, was der nächste Bufo macht. Im Januar kommt, soweit ich weiß, Liquid Feedback 3.0 raus. Und dann mussten die Nachfolger weitersehen.
Wirst du, du kandidierst ja nicht mehr. Wirst du dich weiter mit Liquid Feedback beschäftigen?
Na. Also, Stand jetzt liegen meine Schwerpunkte in der näheren Zukunft erstmal außerhalb der Partei. Ich bin wieder Schiedsrichter. Ich bin auch wieder Schiedsrichterbeobachter hier in Leipzig. Ich habe ein Fernstudium angefangen, um das ich mich kümmern möchte. Das sind so Dinge, die dann erstmal eine größere Rolle spielen werden. Ob ich dann parallel dazu noch eine kleine Beauftragung mache, Interpartei, kann ich jetzt schlicht und einfach nicht sagen. Was Politik allgemein, auch Liquid Feedback allgemein angeht, das wird mich sicherlich nicht loslassen. Aber ob ich da in irgendeiner Funktion oder in einem Amt oder sonst irgendeiner herausgehobenen Position da irgendwas tätig sein werde in der nächsten Zeit, das weiß ich nicht. Wahrscheinlich erstmal eher nicht.
Gut, dann habe ich auf der Liste noch Öffentlichkeitsarbeit, aber ich hatte ein Gespräch mit dem Christoph, der hat sich, glaube ich, auch viel darum gekümmert. War das noch dein Thema?
Das war doch nie mein Thema. Also
Ich habe
ich habe
das
mich
hier,
so ein bisschen darum gekümmert, indem ich habe halt mal eine Pressemitteilung mitgeschrieben und habe die Liste mitgelesen, aber so vom Geschäftsbereich her war das eigentlich nie mein Ding.
ach so, dann weiß ich nicht, wie das hier auf. Ich hatte das hier so stehen, dann. Naja.
Ja, macht ja nichts.
Ja, ansonsten, das waren so die Punkte, die dich so betroffen haben. Und wenn du dann jetzt deine Zeit so Revue passieren lässt im Bundesvorstand, wie fandest du es so?
Jetzt habe ich vergessen, Knopf zu drücken, Entschuldigung. Ja, also ich sage immer, es ist spannend und abwechslungsreich, weil man das auf zwei Arten lesen kann, nämlich positiv und negativ. Und so ist auch die Bilanz, ist also durchwachsen. Ich glaube, dass ich die Aufgaben, die ich letztlich hatte, ordentlich und vernünftig gemacht habe und mit dem notwendigen Ernst betrieben habe, dass ich in der Lage war, Entscheidungen zu treffen, die auch nicht immer allen gefallen haben, aber dass es Entscheidungen waren, die ich getroffen habe, weil ich an der Stelle der Meinung war, das wäre das Richtige. Ja, wie das dann letztlich bewertet wird, müssen andere sagen. Ich denke, ich habe letztlich ganz gut abgeliefert. Ich habe nicht alles richtig gemacht. Ich habe nicht alles geschafft. Aber das, was ich geschafft habe, hat, glaube ich, Hand und Fuß.
Würdest du es nochmal machen, irgendwann mal in 2, 3, 4, 5 Jahren?
Ja, also die Frage, ob ich weiter oder nochmal antreten will, die ist jetzt, hat ein Weilchen gedauert, bis ich die mir beantworten konnte. Und ich habe dann halt in der Abwägung gesagt, dass eben das mit dem Studium und mit der Schiedsrichterei erstmal eine angenehmere ein angenehmeres Ehrenamt. Es schlägt noch so ein anderes Herz in meiner Brust, das ist, dass die Dinge, die jetzt halt noch nicht fertig sind, dass man die natürlich noch selbst eigentlich gerne zu Ende bringen würde. Das werde ich jetzt noch nicht mehr tun können. Ob ich es wieder tun würde, kann ich gerade nicht sagen, weil ich im Moment echt unsicher bin, ob ich weiter halt mich in der Partei engagieren möchte. Einfach weil die negativen Seiten von vom Amt und von dem Engagement der Partei generell dann doch ziemlich stark sind und ab und zu mal auch die positiven Seiten deutlich überwiegen und ja, wenn ich dann aufgrund von einer deutlichen Mail halt gesagt bekomme, dass man sich wünscht, dass ich in Bremen über Bord geworfen werde und das von einem Kollegen aus einem anderen Gliederungsvorstand, ja, dann ist die Motivation dann doch relativ gering, sich das einfach nochmal weiter anzutun.
Ja, das Thema innere Geschlossenheit habe ich auch in verschiedenen Kandidateninterviews gehabt. Glaube, dass es emotionell so ein bisschen knirscht, lässt sich nie vermeiden. Also, ich glaube, für mich wäre das nichts, da in der vordersten Reihe zu stehen und mir den Sturm um die Nase wehen zu lassen. Ich kann gut verstehen, dass man da irgendwann auch mal ein bisschen abschalten möchte.
Ja, das sind also viele Dinge, wo man selber davon überzeugt ist und weiß, dass man das Notwendige und Richtige tut und das halt, und dann gibt es halt wieder die typisch piratige Reaktion, dass Leute es missverstehen, daraus ein Problem sich herbeifantasieren und dieses Problem dann kritisieren, was sich in der Realität gar nicht stellt. Kleines Beispiel, wir haben jetzt am Montag Abend gab es ein Schiedsgerichtsurteil, da ist ein Mitglied letztlich endgültig ausgeschlossen worden. Und ich hatte eine Stunde später hatte ich eine E-Mail im Postfach, dass aus dem Landesverband von dem Mitglied, dass wir diesem Mitglied doch bitte Hausverbot erteilen sollen auf virtuellen Medien und auf dem Parteitag und so weiter. Das Mitglied konnte jetzt nicht wissen, dass es schon mal ein Hausverbot gegen die Person gab. Das wurde kurzfristig aufgehoben. durch das Bundesschiedsgericht und ich konnte jetzt nach dem Rauswurf das Hausverbot einfach erneuern und dann war die Sache schon erledigt. Dann habe ich auf die Vorständeliste geschrieben, es gibt einen Beschluss vom Bundesvorstand aus dem Oktober im Zusammenhang mit einem anderen Parteiausschlussfall, wo wir beschlossen haben, dass Mitglieder, die rechtskräftig ausgeschlossen sind, gleichzeitig auch aus unseren Medien rausgeschmissen werden und halt auf Parteiveranstaltungen keinen Zutritt erhalten. Also wenn jemand so stört und so viel Ärger macht, dass wir diese generell hohen und in der Piratenpartei noch mal höheren Hürden für so einen Ausschluss tatsächlich dort überspringen können. Also wenn jemand so viel Scheiße baut, dann halte ich es nur für gerechtfertigt, wenn man ihn dann halt auch vom BPT fernhält und auch von den Mailinglisten runterschmeißt, damit da halt mal Ruhe wird. Und das sind die ersten Reaktionen halt drauf, ja, soll ich denn jetzt alle Schiedsgerichtsurteile lesen von allen Kreisverbänden? Und das ist ja gar nicht umsetzbar, weil man die Accounts ja nicht kennt und man, wenn man die Mailadresse nicht kennt. Und es ist halt schwierig, wenn man weiß, dass dieser Beschluss einfach nur erlaubt, jemanden rauszuschmeißen, wenn man weiß, das ist der Account von der Person XY, das ist die E-Mail-Adresse von ihr, die kann ich jetzt von der Mailingliste schmeißen. Landes- oder Kreisverbände müssen es für ihre Infrastruktur sowieso nochmal selbst beschließen, weil das kann der Bund gar nicht. Und das ist dann schon ziemlich anstrengend, wenn man so eine No-Brainer kommuniziert und dann so einen Kram zurückkriegt und dann, ja, dann sollen es andere besser machen.
Fällt dir sonst noch irgendwas ein zur Vergangenheit? Wir haben, also die Punkte deiner Aufgaben haben wir jetzt eigentlich durch, oder?
Ja, ich kann ja noch mal kurz über meinen Tätigkeitsbericht drüber gehen.
Ja.
Den steht auf meiner Webseite. Den werde ich auf dem Parteitag jetzt nicht verlesen, sondern da gibt es eine kürzere Zusammenfassung davon. Ja, wir hatten Liquid Feedback, ne? Also das Liquid Feedback 2.0 ist da, diese neuen Prozesse sind da, das ist eine Verbesserung. Was leider nicht geklappt hat, ist neben der fehlenden neuen Oberfläche auch, dass wir wollten im Vorstand, beziehungsweise ich wollte das, dass wir Vorstandsanträge oder Anträge an den Vorstand vorher durchs Liquid laufen lassen, damit wir dort ein Meinungsbild haben. Das musste jetzt nicht besonders großflächig und breit verteilt sein durch die Partei, aber so eine der Landesvorstand Berlin macht das, wenn da halt 15 Leute zugucken bei der Vorstandssitzung, dann macht er so ein Meinungsbild von den Anwesenden, um sich da eine Hilfe zu geben. So in der Richtung sollte das gehen, das ist eingeschlafen. Zum einen, weil es außer Johannes und mir im Kollegium kaum jemand interessiert hat. Zum anderen war die Arbeitsweise des Vorstandes und die tatsächlich notwendigen Entscheidungen waren damit eigentlich nicht kompatibel. Also es gab kaum noch so Anträge, die man erstmal 2 Wochen liegen lassen kann, um sie irgendwo durchzujagen, und obwohl ein Meinungsbild da irgendwie eine Unterstützung gewesen wäre. Deswegen ist das eingeschlafen. Muss man sagen, dass man aus meiner Position heraus kann man zwar Voraussetzungen schaffen, dass man das alles nutzen kann, dass es funktioniert, aber dass es genutzt wird selbst, das Liquid Feedback, das muss halt aus der Partei rauskommen, das kann ich nicht erzwingen als Vorstand. Und im Liquid haben wir leider auch den Trend, wie überall in der Partei gerade, dass es halt deutlich nach unten geht in der Beteiligung. Wir sehen, in Sachsen-Anhalt waren zum Parteitag letztes Wochenende 36 Leute. Eine Woche vorher waren in Mecklenburg irgendwie knapp 25. Auf Landesparteitagen jeweils. Da brauchen wir uns nicht wundern, dass im Liquid jetzt auch nur noch 1.500 Leute aktiv sind. Das heißt, sich im letzten halben Jahr einmal angemeldet haben. Ja, mal gucken, was da passiert. Wir hatten jetzt auch Wahlkampf. Wenn da jetzt vielleicht mal wieder länger Zeit ist für Programmarbeit, wenn man das Grundsatzprogramm auf neue Beine stellen will, dann wird es vielleicht mal überlebt. Vielleicht gibt es ja auch diesen Basisentscheid. Vielleicht gibt es ihn irgendwann mal in der Realität. Ja. Ansonsten hatte ich halt damals übernommen noch von Julia und Matthias das mit den Parteitagen. Habe ich ja beide Geschäftsbereiche mir an die Backe genagelt. Wie ich vorhin schon sagte, die beiden Teams, also die Antragskommission und die Main-Orga, die arbeiten sehr selbstständig. Da muss ich also, kann ich mich sehr, sehr stark darauf verlassen. Ich habe nur bei der inhaltlichen Vorbereitung mich ein bisschen mit reingehangen. Wir haben damals in Neumarkt was Neues gemacht, indem wir die TO, indem wir nicht wie damals in Bochum 11 berechtigte Tagesordnung nebeneinander gestellt haben und abgestimmt haben, damit das super basisdemokratisch ist. Das war zwar super toll und super basisorientiert, aber hat am Ende den Effekt gehabt, dass keiner sehr wusste, was bei den Parteitagen passiert, und niemand konnte sich vorbereiten, und wir haben erstmal einen Samstagvormittag damit verbracht, darüber zu reden, wie wir das Wochenende überhaupt verbringen. Und das haben wir neu mal ein bisschen geändert. Einfach daher, wir hatten das Wahlprogramm, also das ist eine Struktur mit 13 Modulen, stand schon fest. Wir wussten, wir haben halt 3 mal 10 Stunden Zeit und haben halt diese 13 Module auf diese 2 mal 10 Stunden geworfen und damit war im Prinzip die Tagesordnung fertig. Und es ging nur noch darum, welche Anträge in den Modulen drankommen und wann welches Modul drankommt. Das war, glaube ich, eine Verbesserung, weil halt schon 14 Tage vorher feststand, worüber wir reden werden, welche Anträge wahrscheinlich keine Chancen haben werden. Und so konnte man sich besser vorbereiten. Das haben wir jetzt noch ein bisschen verfeinert. Also auch jetzt gibt es wieder Tagesordnung schon 2 Wochen vorher. Wir fangen diesmal direkt mit dieser Tagesordnung an. Es werden also keine verschiedenen Tagesordnungen gegeneinander abgestimmt. Also wir starten erstmal mit der vom Bundesvorstand. Die lebt in dieser Form ungefähr 10 Minuten und zwar bis wir in den Tagesordnungspunkt Geschäftsordnungsdebatte kommen. Das ist der erste, den wir haben. Da haben wir eine halbe Stunde Zeit und da reden wir über Änderungsanträge zur Tagesordnung. Da kann man dann halt die TU nochmal ändern. Und das macht dann halt der Parteitag, nicht der Bundesvorstand. Und man kann dann seinen Lieblingsantrag nach vorne holen, den verhassten Antrag gleich runterschmeißen, irgendwas vertauschen, erst den PolGF, dann den Vorsitzenden wählen, sowas in der Art. Das heißt, der Parteitag behält die Hoheit über die Tagesordnung, aber wir können uns trotzdem darauf vorbereiten und wissen erstmal, wie wir anfangen, dass der Parteitag dann vielleicht eine eigene Dynamik entwickelt. Das lässt sich im Vorfeld jetzt natürlich nicht verhindern und so ein richtig festes Programm, was überhaupt nicht änderbar ist, das wollen wir auch nicht.
Wir hatten ja in Neumarkt diesen Basisentscheid beschlossen. Hattest du da irgendwas mit zu tun? Mit der Entwicklung?
Nee, also ich habe dort ganz, also es würde zwar, wäre zwar theoretisch naheliegend gewesen, dass aufgrund meiner Geschäftsbereiche ich das übernehme, da ich aber von diesem Basisentscheid in dieser Form überhaupt nichts halte und auch daraus kein Hehl gemacht habe, wäre es also tatsächlich sehr unklug gewesen, da mich mit der Umsetzung zu betrauen, weil mir einfach niemand abgenommen hätte, dass ich das ernsthaft betreibe. Auch wenn ich das hingekriegt hätte, weil ich durchaus zwischen Vorstandsaufgaben und persönlichen Vorstellungen unterscheiden kann. Das lag beim Sven im Bereich. Es gibt dort einen Beauftragten, der sich darum kümmert. Der hat ein bisschen das Pech, dass er von der Projektgruppe im Hintergrund etwas in der Luft hängen lassen wird, weil die Projektgruppe sehr viel macht, glaubt zu machen, viel Entscheidungen vorwegnehmen und treffen will und dann aber leider nicht in der Position ist, Entscheidungen zu treffen. Und jetzt steht der Beauftragte zwischen dem Bundesvorstand und der Gruppe, muss immer wieder kam öfters mal damit an, mit, ja, die Gruppe hat entschieden das und dann mussten wir sagen, es ist aber egal, was die Gruppe macht, sondern es geht darum, was du uns vorschlägst. Und da sind wir jetzt, so ist der Beauftragte jetzt nun endlich zu dem Schluss gekommen, dass es so nicht weitergeht und stellt das Projekt jetzt mal auf vernünftige Füße. Es hieß ja auch und heißt teilweise jetzt noch, dass die am 26.01. den ersten Basisentscheid machen wollen, was halt völlig utopisch ist, wenn man einfach mal guckt, dass sich erstmal genügend Leute irgendwie anmelden und verifizieren, also nachweisen, dass sie eine natürliche Person sind müssen. Dann gibt es 4 Wochen Antragsfrist, da ist noch Weihnachten dazwischen. Also wer tatsächlich ernsthaft glaubt, dass man am 26.01. on oder offline mit Urnen oder mit irgendeiner Software da was hinkriegt, der lebt diesbezüglich in einer anderen Welt, die nicht die Realität ist. Und ja, also ich hatte damit nichts zu tun, deine Frage zu beantworten, ganz bewusst. Und ich habe jetzt noch an einem Punkt geholfen, diese Verifizierung, wie sie am Parteitag jetzt auch stattfinden wird. Das heißt, man kann dann hingehen und sagen, ich bin da Klaus Peukert, ich möchte gerne dort mitmachen und möchte erstmal dann nachweisen, dass ich tatsächlich eine Person bin, aus Fleisch und Blut. Da gab es ein Konzept und eine Idee, das war alles sehr umständlich und kompliziert und mit auf Papier und Ordner in die BGS und dann irgendwann von den Ordnern wieder abtippen. Und den Unsinn habe ich tatsächlich einen besseren Vorschlag gemacht, den wir jetzt auch umsetzen. Man geht einfach zur Nachakkreditierung, die sowieso den ganzen Wochenende da sitzen, wartet, dass jemand kommt, kann dort Bescheid sagen, ich bin Klaus Beuker, die sitzen an Haken und das wird dann ins Sage importiert und fertig. Ja, was hatte ich noch so? Rechtsabteilung Justiziariat habe ich im Dezember wieder übernommen letzten Jahres. Es ging ein bisschen zäh los. Hat dann so bis Mitte Februar gedauert, bis ich erstmal eine Liste hatte von den Mitgliedern, was bis jetzt getan war. War nicht sonderlich hilfreich, die Zuarbeit, aber okay. Wir hatten dann leider auch feststellen müssen, dass nach sehr langen und vielen Nachfragen mit Fristsetzungen und Ähnlichem haben wir dann endlich mal als Bundesvorstand rausbekommen, dass die Gerüchte wahr sind und dass die Verfassungsklage gegen die Parteienfinanzierung seit dem Sommer 2012 bereits gescheitert war. Das haben wir also im März, Ende März habe ich das, glaube ich, offiziell erfahren. Und ja, unabhängig davon musste ich halt festhalten, dass das Selbstverständnis und die Organisation dieser Gruppe, der Rechtsabteilung, halt eine Art und Weise war, mit der man zwar ein sehr wichtiges Projekt sich an die Brust heften konnte, aber letztendlich dem Bundesvorstand nicht geholfen hat. Ich habe dann, man wusste auch nie, ob es nur die Rechtsabteilung oder die AG Recht war, mit der man sprechen musste. Das waren mal zwei verschiedene Gruppen, dann war es mal wieder dasselbe. Es waren immer dieselben Personen, das war also ziemlich durcheinander, und das Durcheinander habe ich beseitigt, indem ich ein Justiziariat ausgeschrieben habe. Da haben zwei Volljuristen sich beworben, der Jochen Burke und Bernhard Kern, der Nutella Berliner. Die haben letztlich die Rechtsabteilung ersetzt bei uns und die arbeiten explizit für den Bundesverband, für den Bundesvorstand, unterstützen uns in allen rechtlichen Belangen, erstellen, schreiben, kommunizieren mit den Abmahnkanzleien, geben uns Hilfestellung. Ich hatte letztens, ging es auf Twitter ein bisschen heiß her, weil wir für die Aufstellungsversammlung und den Bundesparteitag im Januar in einer E-Mail eingeladen haben. Da hieß es, das müsste man getrennt machen, mit 24 Stunden dazwischen und so weiter. Da habe ich die beiden angeschrieben, dass sie mir mal einen Dreizeiler schreiben möchten, den ich antworten kann auf solche Anfragen. Das hat keine 45 Minuten gedauert. Da hatte ich was da. Also das ist echt hilfreich. Und das ist ein Punkt, wo ich sage, da haben wir eine ganz große Unterstützung geschaffen für den Bundesvorstand, eine ganz große Entlastung. Anderer Punkt, der ein bisschen unbekannt ist vielleicht, ich habe auch das Bundesverband vom Schiedsgericht selbst vertreten, insbesondere in der Zeit, wo es das Justizjahr noch nicht gab. Es gab eine Klage gegen das Update auf Liquid Feedback 2.0, es gab eine Klage gegen den generellen Betrieb, es wurde mal gegen eine Entscheidung der Antragskommission geklagt, dass der Bundesvorstand erst jetzt im Herbst neu gewählt wird, gab es auch Gegenstand einer Klage, der Parteitag und Neumarkt selbst wurde komplett angegriffen. Da habe ich die Vertretung vom Bundesvorstand vom Schiedsgericht gemacht ja, haben wir alles gewonnen. Das Einzige, was wir verloren haben, war das Hausverbot gegen ein Mitglied aus Nordrhein-Westfalen jetzt für diesen Parteitag. Da haben wir uns auf eine Regelung in der Satzung verlassen, nämlich, dass die Mitgliedsrechte ruhen, nachdem ein Landesschiedsgericht bereits im PAV beschieden hat und sagt, die Person fliegt raus. Die Regelung in der Satzung ist leider nichtig, das mussten wir lernen, deswegen wurde erstmal das Hausverbot aufgehoben. Aber hatte ich ja vorhin erwähnt, dass die Person ist jetzt auch komplett auch vom Bundesschiedsgericht ausgeschlossen worden, sodass wir es letztendlich dann doch noch das Hausverbot erteilen konnten. Und einen Punkt haben wir noch vergessen, das war Dokumentation der Vorstandsarbeit und die Transparenz verbessern. Es hat jetzt ungefähr ein Jahr gedauert und jetzt haben wir es aber endlich, dass Redmine für den Vorstand steht. Das heißt, wir können da drinnen Einzelbeschlüsse, Umlaufbeschlüsse, die Sitzungsbeschlüsse dokumentieren. Man kann über eine Zeitleiste verfolgen, was passiert ist. In den Dingen fassen wir praktisch Teile vom Vorstandsportal zusammen. Die Dinge, die an Anträgen jetzt im Wiki standen, und das, was wir zu Anträgen untereinander kommunizieren, im Moment auf der internen Mailingliste, können wir jetzt auch öffentlich machen. Ist ja schon immer öffentlich gegangen, aber es gab halt nur eine Mailingliste und nicht zwei. Und das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt. Und das ist auch eine schöne Baustelle für den nächsten Vorstand. Das läuft jetzt erstmal rudimentär. Die Schatzmeister machen intern ihre Buchhaltungssachen. Der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb macht seine To-Dos. Man kann Beschlüsse, Anträge oder Dokumente leicht ablegen, durchsuchbar, man kann das per RSS abonnieren, man kann das PDF exportieren und so weiter. Und allein, ich bin gleich soweit, Entschuldigung, und allein dadurch, dass man das eben nutzt, dokumentiert man seine Arbeit und das ist einfach eine große Erleichterung.
Ich hatte jetzt zufällig selber das Vergnügen, auf meiner Arbeit Redmine kennenzulernen. Es ist also ein Projektverwaltungstool. Vorher konnte ich mir nicht so direkt was drunter vorstellen. könnte man ja auf die Idee kommen, für so einen Bundesvorstand die gesamte Arbeit des Bundesvorstandes da drin zu verwalten, oder? Oder macht ihr, gibt es noch etwas, was ihr außerhalb, was ihr nicht mit Redmine verwaltet von eurer Arbeit?
Also das Ziel hast du genau beschrieben, dass alles, was alle Arbeiten des Bundesvorstands quasi in diesem Tool stattfinden sollen. Es ist noch nicht ganz so weit. Wir haben zum Beispiel für die Vorstandsmailadresse, das ist diese Vorstand@Piratenpartei, die landet noch in dem OTRS. Das müsste man einfach mal umziehen, das ist einfach nicht passiert. Es gibt noch die interne Mailingliste, die es auch weitergeben müsste, weil es gibt einige Dinge, die tatsächlich intern besprochen werden müssen. Kann ich jetzt natürlich schlecht sagen, welche das sind, weil sie intern sind. Aber es gibt einen großen Teil, also so die Hälfte bis zwei Drittel der Sachen, die wir besprechen, gerade was Anträge und Projekte angeht, die kann man auch in so einem Ticket, im Redmine heißt das, unten drunter schreiben. Machen wir jetzt auch schon teilweise. Das kann der nächste Bundesvorstand deutlich ausbauen. Und ich glaube, das ist ein guter Grundstock, wie man von ganz früher, wo alles im Wiki war, dann gab es das Vorstandsportal, wo was dokumentiert wurde, was leider nicht durchsuchbar war, und man konnte keine Links auf Beschlüsse setzen. Man hat die Dokumente, die Diskussion zu den Beschlüssen nicht mehr nachlesen können und so weiter. Dass wir jetzt dann noch einen Schritt weiter gehen konnten, sodass man tatsächlich relativ einfach nachvollziehen kann, was dieser Bundesvorstand denn macht. Gerade weil zumindest wir sehr viel mit Einzelbeschlüssen gearbeitet haben, also im Ressort entschieden haben. Das heißt, wenn jetzt wenn jetzt im Liquid Feedback habe ich mich mit Administrator getroffen und da brauchte er Reisekosten und da habe ich halt einfach genehmigt und musste jetzt nicht irgendwie, das muss man nicht mittwochs in der Vorstandssitzung besprechen, so ein Kram. Und das kann man aber trotzdem dokumentieren, transparent machen, dass das nachvollziehbar und nachlesbar ist. Und das geht mit dem Redmine echt gut.
Und was das Transparenzthema angeht, haben wir ja mittlerweile alle in den letzten paar Jahren gemerkt, dass das unter Umständen schwierig ist und dass man gerade was die Kommunikation, die direkte Kommunikation zwischen Menschen angeht, dass man auch die Möglichkeit haben sollte, etwas intransparent, so Personalsachen oder solche Sachen, halt zwischen den Leuten zu kommunizieren, ohne dass das sofort zu einer Schlagzeile in der Zeitung wird. Das müssen wir wohl so anerkennen.
Ja, das muss man tatsächlich anerkennen. Es gibt auch Dinge, die einfach auf so einem Weg geklärt werden können, bevor sie überhaupt öffentlich werden müssen und Stress machen. Es gibt so Kleinigkeiten. Was nehme ich? Also jemand liest irgendwas, nimmt seine Auffassung dazu und twittert das. Und andere nehmen diese schon interpretierte Auffassung ernst und fragen, was das denn soll und so weiter. Und so zieht das dann Kreise und eskaliert so hoch. Also, ach genau, zum Beispiel die Sache mit der Einstellung von dem ITler. Wir haben am 1.1. einen hauptamtlichen IT-Administrator eingestellt und der wurde halt ohne Ausschreibung eingestellt. Das liegt daran, das ist jemand, der 3 Jahre in der Bundes-IT gearbeitet, die geleitet. Der hat sich mit dem 3-jährigen Praktikum, mit dem kostenlosen Praktikum quasi qualifiziert und in dem Moment, wo wir von Ehrenamt auf bezahlten Job umstellen, müssen wir halt den Kompromiss machen. Das ist auch meine Überzeugung, dass wir die Ehrenamtlichen, die seit 3 Jahren sich neben ihrem Vollzeitjob noch in den zweiten Vollzeitjob bei der Piratenpartei den Hintern aufreißen, dass wir die nicht in den reintreten, indem wir sagen, ja, tut mir leid, aber wir müssen den Job erstmal ausschreiben. Entweder bedeutet das, wir trauen es dem nicht zu und hoffen oder und glauben, dass es noch jemand besser geeigneten geben könnte. Das wäre ein ziemlicher Arschtritt von der Person. Oder wir wissen genau, dass wir ihn sowieso einstellen, dann wäre eine Ausschreibung einfach unehrlich. Und dann kann man auch ehrlich und offen sagen, wir stellen den ein, weil der seit 3 Jahren hier ordentlich Arbeit macht, er kennt die Umgebung, er kündigt extra seinen Job, um bei uns anzufangen. Da muss man halt einfach mal durch, dass das eben ohne Stellenanzeige funktioniert. Das kann man dann, wenn er dann irgendwann mal kündigt, weil er was noch Besseres gefunden hat als die Piratenpartei, und man diese Stelle neu besetzt, dann kann man ganz normal Stellenanzeige machen, Ausschreibungen, meinetwegen auch anonym und mit allem Fitz und Fatz, und wie man das so gerne hätte. Und zurück zu der Situation, hat halt jemand, auch leider einer von den Vorstandskandidaten jetzt, hat erstmal ohne mit uns direkt zu sprechen oder Nachfragen zu stellen, losgeführt hat, dass man ja alles ausschreiben müsste, dass man die Prinzipien hochhalten müsste und dass es alles ganz wichtig wäre. dass man nicht korrumpiert und nicht versumpft und nicht vergrünt und nicht für CDU oder sonst irgendwas. Am Ende war es so, dass wir dann, ich habe dann zwei, drei längere E-Mails mit den Menschen geschrieben und da hat sich halt herausgestellt, okay, wir haben ja zwar unterschiedliche Meinungen, aber man kann akzeptieren, dass der Bundesvorstand diese Entscheidung so getroffen hat. Das Problem an dieser Sache ist, dass eben diese Aufregung immer in der Öffentlichkeit stehen bleibt und die Klärung danach nie dieselbe verbreitet. Also man sieht mal, wenn man irgendwie ein provokantes Bild twittert, das geht halt rum wie Schmidts Katze. Wenn man dann feststellt, das war ein Fake und twittert eine Stunde hinterher, sorry, war ein Fake, da kriegt das vielleicht 10 Retweets, wo das Bild eben 100, 150 hatte. Und so einen Effekt gibt es halt ja auch. Und man kann eben Dinge schon vorab deeskalieren, indem man einfach die Leute erstmal direkt fragt und sagt, ich habe gehört, ihr habt jemand eingestellt in der Ausschreibung, warum habt ihr das gemacht, warum habt ihr das nicht ausgeschrieben? Und das Ganze, auch wenn es intransparent ist, halt per Mail, weil man da einfach mehr schreiben kann als den halben Satz auf Twitter. Ist auch so ein Effekt, den ich leider kennenlernen musste. Auf Twitter kommt irgendwas auf, es kommt eine Frage, ich beantworte die mit einem klaren Nein. Es kommt eine Nachfrage, ich sage, okay, schreib mir bitte eine E-Mail, Twitter wird zu knapp dafür. Und das verweigern die Leute dann direkt, weil das wäre ja intransparent. Dann sage ich dann, okay, du kannst meine Antwort blocken, twittern, pastebinnen, du kannst sofort tanzen oder vertonen, ist mir egal, aber auf Twitter kann man das nicht klären. Und wenn die Leute das dann nicht wollen, dann muss man sie irgendwann ignorieren. Und dieses Aussitzen ist ein Effekt, den ich auch festgestellt habe, der funktioniert schlicht und einfach. Also man kann Dinge einfach ignorieren. Und in 3 Tagen hat die Partei ein neues Eichhörnchen gefunden, dem sie hinterher rennt. Aber besonders toll ist es nicht, dass man als Vorstand dazu gezwungen wird, letztlich die eigenen Parteifreunde zu ignorieren und zu blocken, weil sie halt einen so auf Twitter und ja, hauptsächlich Twitter belästigen, beleidigen, beschimpfen, implizite Drohungen, Vorwürfe und sowas mit reinhauen. Da muss man sich irgendwann tatsächlich verschützen. Und das einfach sein lassen. Und wenn man dann nicht diesen Weg gehen möchte, dass man einfach eine E-Mail schreibt und das klärt oder vielleicht irgendwann nochmal fragt, okay, hast du meine Telefonnummer dann? Ja, dann ist das halt so. Es gab auch, der Finanzratsminister hat jemand geschrieben, dass man ich eine dumme, fette Sau wäre, die man mal richtig anpacken müsste. Habe ich dann geantwortet, dass ich so gern am Parteitag zum Termin zur Verfügung stehe. Da hieß es dann plötzlich, ja, ich kann ja gar nicht und überhaupt, und dann war plötzlich Ruhe. Das ist halt einer auch dieser unangenehmen Punkte.
Gut, gerade was die Technik angeht, ich bin auch vom Fach und im Zweifelsfall, wenn die Leute eingearbeitet sind, wenn die Leute kennen, wenn die Technik kennen, dann ist es gerade bei so Technik ja naheliegend, dass man diese Leute dann nimmt, bevor man irgendjemand einstellt und dann geht es den Bach runter, rein technisch. Deswegen, also bei mir würdest du da offene Türen einrennen.
Ja, es ist auch absolut. Also man muss eines der Dinge, die man als Vorstand lernen sollte, ist, dass es eine Realität gibt, die nicht immer mit unseren Prinzipien und Forderungen im Einklang steht. Und man muss mit dieser Realität leben und sie anerkennen. Und ein Fakt ist eben, dass ich ein System oder eine Landschaft von IT, in seit 3 Jahren von einem ehrenamtlichen Team aus also es gibt so ein Kernteam von, glaube ich, 3 oder 4 Leuten, die das jetzt seit 3 Jahren machen, ergänzt um ein paar Leute, die länger und kürzer dabei sind jeweils. Einer von denen, die haben sich geeinigt, einer von denen sollte sich darauf bewerben auf den Job oder sollte das übernehmen, die Stelle. Und wir werden ja mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn wir jetzt erstmal ausschreiben, wenn irgendjemand aufgrund reiner Papiere, Qualifikation und vielleicht einem halbstündigen Vorstellungsgespräch, vielleicht noch Mumble ohne persönlichen Eindruck, den einstellen und der muss sich erstmal ein halbes Jahr in unsere Umgebung aber einarbeiten. Während dann die Ehrenamtlichen, die wir dadurch in den Arsch getreten haben, dann einfach sagen, okay, dann lassen wir euch jetzt einfach alleine, weil da haben wir auch keinen Bock drauf, jetzt unsere Nachfolger noch einzuarbeiten, einarbeiten zu müssen, den ihr uns hier vor die Nase setzt. Das ist halt auch noch so eine Herausforderung mit Ehrenamtlern. Die können halt im Zweifel sagen, ja, das war's dann, ich höre von hier auf heute auf, ist dein gutes Recht. Und dieses Risiko muss man als Vorstand halt auch mit betrachten. Und da ist eine Abwägung halt so, dass das Prinzip, alles muss mit Ausschreibung passieren, dort halt hinten anstehen musste. Wobei ich auch gerne mal lesen würde, wo das denn steht, dass man so eine, in Ausnahmefällen so eine Freihandvergabe gar nicht machen darf. Aber okay, es gibt genügend sagen wir mal, nur traditionell weitergetragenen Prinzipien in der Partei und die nirgendwo stehen. Und das ist nur eins davon.
Naja, in verschiedenen Situationen ist halt einfach mal gesunder Menschenverstand gefragt. Aber ich denke, man hat schon den Eindruck, wenn man die letzten Jahre so betrachtet, dass die Strukturen in der Partei allmählich eingeschliffen sind und die Leute sich mittlerweile ein bisschen mehr kennenlernen und die Sachen ein bisschen besser funktionieren. Also ich kann mich noch erinnern an Bundesparteitage oder Landesparteitage, wo man wusste, man hat sowieso kein Internet, weil das nicht funktionieren wird. So, das sind wir ja schon lange drüber hinaus.
Ja, dafür haben wir keinen WLAN auf Bundesparteitagen. So weit sind wir noch nicht. Ja, also gerade was die Parteitage angeht, ist es tatsächlich so, es gibt von einem Parteitag zum anderen immer wieder Verbesserungen. Wir haben auch irgendwann mal umgestellt, dass eben nicht mehr der lokale Kreisverband den BPT organisiert, sondern halt das Team des Bundesverbandes macht das. Wir haben auch jetzt Bremen und Bochum, gab es diese üblichen Bewerbungsgeschichten gar nicht mehr. Was auch daran liegt, dass sich keine Leute beworben haben. Das heißt, wir haben die Halle rausgesucht, beziehungsweise das DBT-Team, haben gesagt, also das ist jetzt die Halle, die vom Geografischen passt, die vom Geld passt und von der Größe passt und so weiter. Und das haben wir dann halt beschlossen. Also so ein Theater wie damals vor Bingen, wo es irgendwie am 23.12. noch eine Sondersitzung gab, wo man nur drüber reden wollte und dann plötzlich den Ort und den Zeitpunkt des Parteitags umbeschlossen hatte, da sind wir tatsächlich drüber weg. Das läuft jetzt ein bisschen besser. Es gibt zwar jetzt immer noch Leute, die das immer noch nicht verstanden haben. Und da haben wir jetzt zum Beispiel wieder eine Handvoll Personen, die unbedingt ein alternatives Versammlungsleiterteam stellen wollen, weil sie es besser wissen zu glauben. Da hoffe ich mal, dass der Bundesparteitag den Leuten das Vertrauen ausspricht, die eben seit Wochen und Monaten das vorbereiten, die das kontinuierlich und sagen wir so, evolutionär aber weiterentwickeln. Die Parteitagsdurchführung. Man muss daran erinnern, in Chemnitz haben wir noch den dritten Versammlungsleiter geheim wählen wollen, weil der bei Teilen der Partei unbeliebt war. Da gab es eine Kampfkandidatur mit eine spontane von einem, ich hätte auch Bubo-Kandidaten, aber ist jetzt 3 Jahre her. Ich glaube, in Offenbach standen noch 3 Leute auf der Bühne, haben sich abgewechselt und dann war das komplette Versammlungsleiterteam, da gab es schon eine Wahlleitung im Backoffice und jetzt haben wir ein Team, 50 Leuten mit Front Office, Back Office, die Antragskommission, jemand, der als Versammlungsleiter den Hut auf hat, der gar nicht mehr moderiert, das ist der VL, der steht gar nicht mehr auf der Bühne, der ist noch im Hintergrund mit Knopf im Ohr und organisiert da alles. Da gibt es ein Moderationsteam, eine Wahlleitung, da hat jemand eine Software geschrieben, da gibt es Wahlhelfer, da gibt es Leute mit Computern an den Ecken der Halle, wo die Ergebnisse gesammelt und elektronisch übertragen werden. Also das hat sich echt stark verbessert und das muss man einfach mal anerkennen, dass so eine Veranstaltung wie ein Bundesparteitag mit 1000 bis 1500 Leuten, die muss man anders vorbereiten als ein Landesparteitag mit vielleicht 80 oder 100 Leuten, wo man an einem Wochenende auch die Zeit hat, erstmal früh eine Stunde drüber zu reden, wer denn jetzt der beste Versammlungsleiter ist und was denn jetzt die beste Geschäftsordnung ist. Das muss man auf einem Parteitag halt sich mal abgewöhnen, dass man da immer wieder erstmal Samstag früh bei Null starten will. Das funktioniert halt einfach nicht.
Aber ich denke, wir haben schon den anderen Parteien, was zum Beispiel die Vorbereitung von so Bundesparteitagen angeht, was die Hilfsbereitschaft der Mitglieder angeht und was das Budget angeht, den anderen Parteien, den anderen größeren Parteien deutlich was voraus, glaube ich.
Ja, klar. Also unsere Parteitage kosten deutlich weniger. Also ich glaube, irgendwie mit 80.000, da schließt die CDU noch nicht mal irgendwie in den Kiosk für die Bockwurst da auf. Ohne ehrenamtliche Helfer wird das bei uns gar nicht gehen. Also wir haben es ja gemerkt, es war im Neumarkt ein bisschen unglücklich getimt durch die letzte Abstimmung, waren viele schon abgereist, da war der Abbau dann ein bisschen spannend, da musste man Montag nochmal ein paar Leute zusammentrommeln, damit wir alle Stühle weggekriegt haben, weil da gab es Deadline bis Mittag. Da muss man halt wirklich drauf setzen, dass alle ehrenamtlich anpacken, dass alle, wenn sie gehen, den Müll wegnehmen, dass die Stühle aufeinander gestellt werden und so eine Sache. Das war in Bochum zum Beispiel der Fall. In Bochum hat das super geklappt damals. Da war irgendwie eine Dreiviertelstunde nach dem BPT war die Halle aufgeräumt. Und da kamen die Leute von der Halle rein, wollten anfangen aufräumen, haben festgestellt, alles schon fertig. Das war schon ganz cool. Und da sind wir schon besser als die anderen. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen unpopulär. Wir können uns aber was Organisation, Durchführung angeht, obwohl ich mal dort von den Leuten dann abgucken, die sowas auch seit Jahren machen und müssen halt nicht jeden Betrag bei null anfangen, weil ganz ehrlich, bei ungefähr 100 € die eine Minute kostet, mit allen Drum und Dran, was Wandel letztens ausgerechnet hat, da können wir uns diese Eitelkeiten echt sparen, dass wir irgendwie am Samstag um 10 erstmal eine Kampfabstimmung machen für die Versammlungsleitung. Das ist echt Unsinn.
Na gut, jetzt ist es doch 2 Minuten länger geworden, als wir so erhofft hatten. Aber es war
Ja,
interessant, mit dir zu plaudern.
ist nicht schlimm, also die 5 Minuten tun mir jetzt nicht weh. Nur noch eine Stunde hätte es jetzt nicht dauern sollen.
Na gut, also vielen Dank für das Gespräch und wir sehen uns in Bremen.
Genau, vielen Dank und bis zum
Ja,
Wochenende.
genau. Schönen Abend noch. Tschüss.
Tschüssi.
Bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Weitere Infos und Podcasts gibt's auf flaschenpost.piratenpartei.de.
Thank you.